Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wie die meisten ja wissen, bin ich katholisch aufgewachsen. Und da ich zu dieser Zeit noch recht klein war, kann ich mich mittlerweile an viele Dinge wie Gebete oder zum Beispiel auch das Ave Maria nicht mehr wirklich erinnern. Obwohl ich sie damals eigentlich alle aufsagen konnte, auswendig. Aber was mir noch deutlich in Erinnerung geblieben ist, ist hauptsächlich meine Oma, die für alle möglichen Situationen immer einen Heiligen nennen konnte, der mir in der Situation auch helfen kann. Da gab es zum Beispiel den Schutzpatron Andreas, der hat sich um einen gekümmert, wenn man unterwegs war. Das war meiner Oma immer ganz wichtig. Und dann ganz, ganz wichtig war der heilige Antonius, insbesondere für meine Oma, weil der konnte angeblich helfen, wenn man was verloren hat. Und das kam bei ihr öfters vor. Und dann gab es auch noch den Bischof Blasius, das war der Heilige gegen Halskrankheiten. Und auch wenn die katholische Kirche eine monotheistische Religion eigentlich ist, dann ist sie in Bezug auf die Heiligen, erinnert sie einen doch dann eher an die Polytheisten, die eben sehr viele Götter hatten. Für jeden Bereich gab es eben einen Gott. Aber genau das sollte eben beim Volk Israel anders sein. Das Volk Israel sollte sich dadurch von allen anderen Völkern unterscheiden, weil sie eben nur diesen einen wahren Gott als ihren Herrn hatten und weil dieser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, in ihrer Mitte wohnen sollte. Und wir sehen dann bei Mose, wie er erkannt hat, dass es eben dieses ist, was das Volk Israel von allen Völkern unterscheidet. Wir lesen davon in 2. Mose 33, man kann sich das auch gerne zu Hause dann nochmal anschauen. Es war die Zeit, nachdem sich das Volk, als Mose gerade auf dem Berg Sinai war und die Bundestafeln von Gott bekommen sollte mit den 10 Geboten, hat sich das Volk von Gott abgewendet und ein goldenes Kalb angebetet und Gott hat Mose gesagt, ich werde aus der Mitte dieses Volkes gehen und ich möchte mich nur noch außerhalb vom Lager mit dir alleine treffen und mich nur noch dir offenbaren. Aber Mose dann, der ja sozusagen als Mittler zwischen Gott und dem Volk auch da war, so als Vorreiterrolle auf Christus hin, er hatte sich mit seinem Leben für sein Volk eingesetzt und gesagt, ja, lieber will ich sterben und hat Gott angefleht und gesagt, Gott, du musst in der Mitte des Volkes wohnen. Es heißt dann in Vers 15, Mose aber sprach zu ihm, wenn ich dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht hierher herauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst und dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. So Mose hat erkannt, das einzig Wichtige ist, dass Gott bei ihnen wohnt, dass er in der Mitte des Volkes ist. Und weil sie dann auch Buße getan haben und Mose nochmal anhand Gottes Verheißung zu Gott flehte, dann hat Gott sie auch erhört und er ist wieder in ihre Mitte zurückgekehrt. Es geht dann weiter nach dem Tod von Mose, dass Josua das Volk in das verheißene Land führt und Gott war auch da in ihrer Mitte und verhalf ihnen so immer wieder zum Sieg. Doch es hat dann nicht mal eine Generation lang gedauert, bis das Volk wieder vergessen hatte, was sie eigentlich auszeichnet und bis sie Gott wieder verworfen haben. So heißt es dann in Richter im 3. Kapitel, ab dem 1. Vers, das sind aber die Völker, die der Herr übrig blieben ließ, um sie durch all diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten, nur um die Geschlechter der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Und dann werden so ein paar Philisterfürsten aufgeführt und dann heißt es weiter, und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern und den ganzen anderen Völkern wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und Ascheren. Und der Zustand des Volkes Israel hat sich dann noch weiter verschlechtert über die Zeit der Richter, dass es solche großen Abscheulichkeiten an Sünde gegenüber Gott und auch untereinander gab, dass es kaum mehr zu überbieten war. Sie sind voll von Gott abgefallen und haben eben Götzendienst geübt. Und so endet das Buch dann auch mit der Zustandsanalyse in Richter 21, Vers 25. Da heißt es dann, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Volk wollte eigentlich praktisch nicht mehr wirklich viel mit Gott und seinen Geboten zu tun haben. Sie haben sich ja von ihm abgewandt und wollten selber entscheiden, was denn jetzt gut und richtig ist. Und das war auch, was wir in der letzten Predigt von Reinhard gehört hatten, insbesondere als es dann um die Söhne Elis, Hophni und Phinehas ging, wie sie sich verhalten haben. Und das ist eben dieser Zustand des Volkes und das ist der Zustand oder der Zeitpunkt, in dem dann Samuel geboren wird und der eben sozusagen dann auch die Ausgangslage für unseren heutigen Predigtabschnitt ist. Ich möchte mit uns nun den ersten Predigtabschnitt lesen. Wir haben heute die ganzen Kapitel 4 bis 7. Ich werde auch nicht alles lesen, sondern nur ausschnittsweise. Aber ich denke, die Geschichte dahinter wird den meisten auch bekannt sein und die wichtigsten Stellen kommen eben in dem Predigtabschnitt auch vor. Das heißt, ich lese jetzt erstmal 1. Samuel 4, das ganze Kapitel bis dann 5, Vers 7. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philister entgegen und lagerte sich bei Eben-Eser. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in die Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns heraufholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde erretten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Herrscher, der über den Cherubin thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörte, sprachen sie: Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen: Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen und jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus der Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er hineinkam, sieh, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau. Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was ist das denn für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli: Ich komme vom Schlachtfeld. Ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach: Wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben den Tor und brach das Genick und starb. Denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte 40 Jahre Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebadet, es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ichabod und sprach: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Die Philister aber hatten die Lade Gottes mitgenommen und sie von Eben-Eser nach Aschdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in den Tempel Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Astrodite am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder auf seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Ashdod bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Anwohnern von Ashdod und er brachte Verderben über sie und schlag Ashdod und das ganze Gebiet mit Beulen. Als aber die Leute von Ashdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie, lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. So, weit das Wort des Herrn. Wir kommen nun zum ersten Punkt, der da lautet, ein Leben mit Gott im Abseits. Man könnte es auch so als Frage formulieren und sich fragen, reicht es denn ein wenig religiös zu sein? Was war zu Anfang unseres Predigttextes passiert? Es entstand eben ein Krieg zwischen Israel und den Philistern, der vermutlich von den Philistern ausgelöst worden ist. Und Israel unterlag in der ersten Schlacht den Philistern. Und das ist der Punkt, wo Israel so ein Stück weit wachgerüttelt worden ist, aufgrund des Leides und der Not und der Niederlage, die sie erlitten haben. Und sie stellen sich auch die richtige Frage und fragen sich, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Wie wir es in Vers 3 lesen. Warum hat Gott dieses Leid und auch diese Niederlage zugelassen? Warum hat er denn nicht eingegriffen gegen ihre Feinde, wo er doch verheißen hat, dass er ihnen Sieg geben wird gegenüber ihren Feinden? Und sie fanden darauf eine Antwort, wenn auch die falsche, indem sie sagten, ey, lass uns die Bundeslade herholen und so wird er in unsere Mitte kommen und er wird uns aus der Hand der Feinde retten. Wir hatten schon in der Einleitung vom Zustand des Volkes gehört und wie sehr sie sich von Gott entfernt und ihn zum Zorn gereizt haben. Wir haben davon auch in der letzten Predigt von Reinhard gehört, als es um die Söhne Elis, Hophni und Phinehas ging, wie sehr sie auch das Volk zum Abfall verführten. Und anstelle sich ja zu fragen, Gott, warum kannst du nicht in unserer Mitte sein? Warum bist du nicht in unserer Mitte? Und warum hast du jetzt nicht den Sieg gegeben, den du doch eigentlich verheißen hast, dass wenn wir gegen die Feinde kämpfen im Land Kanaan, dass du uns Sieg schenken wirst? Warum hat es so nicht funktioniert? Da dachten sie aber, ach, wenn wir doch nur die Bundeslade in unsere Mitte holen, dann müsste doch Gott schon dabei sein und dann müsste es doch ausreichen, um ihn zu beeinflussen, dass wir doch jetzt gewinnen. Und ja, die Bundeslade war in der Vergangenheit ein Zeichen, dass eben Gott in der Mitte des Volkes gewohnt hat. Sie war in der Stiftshütte und es war der Ort, wo sich Gott geoffenbart hat. Oder als Israel beispielsweise in den Kampf gegen Jericho gezogen ist, da haben sie auch die Bundeslade dabei gehabt. Wir erinnern uns, als sie da 7-mal am siebten Tag um Jericho gelaufen sind. Und dort hat ihnen dann Gott auch tatsächlich eben den Sieg geschenkt. Aber die Bundeslade war eben nur ein Zeichen, das auf den Bund mit Gott hinwies und es war nicht Gott selbst. Und gerade dieser Hinweis der Bundeslade auf den Bund Gottes hätten eigentlich ihre Alarmglocken aufläuten lassen müssen. Denn Gott hat in seinem Bund klar gemacht, dass es eben Segen und Fluch geben wird. Segen für die, die gehorsam zu ihm stehen und ihn ehren und Fluch für diejenigen, die sich von ihm abwenden und ungehorsam sind und sich anderen Göttern zuwenden. Und wir wissen, dass Gott treu zu seinem Wort steht und auch treu zu seinen Verheißungen ist. Und deswegen musste Gott so eingreifen. Israel kämpft dann erneut mit der Bundeslade in ihrer Mitte und dieses Mal war die Niederlage noch viel, viel verheerender. Beim ersten Mal sind 4.000 Mann ums Leben gekommen, diesmal sind 30.000 Mann gefallen. Und die Bundeslade ist hinweggenommen worden. Und Gott hat ihnen damit deutlich gezeigt, dass er sich nicht manipulieren lässt, dadurch, dass sie irgendeine Reliquie oder irgendwas haben. Weil das Volk hat die Bundeslade als Art Glücksbringer angeschaut, wo sie dachten, okay, den nutzen wir jetzt, wenn es uns mal schlecht geht, wie so eine Art Joker, den sie noch im Ärmel hatten, ein Ass im Ärmel, aber die sie sonst auch getrost wegstellen konnten. Wir sagen jetzt vielleicht, ja, wie konnte das Volk denn nur so doof sein und sich von Gott abwenden? Wieso haben sie ihn kaum beachtet und würden dann trotzdem davon ausgehen, dass er ihnen einen Sieg schenken würde, sobald sie einfach nur die Bundeslade dazu holen? Doch wenn man in sich geht, ja, merkt man, dass wir manchmal ähnlich vorgehen. Die Frage ist, ja, spielt Gott nicht auch häufig in unserem Leben nur eine kleine Rolle? Ja, führen wir als Christen nicht auch häufig ein Leben, das sich ja so in Teilen, in großen Teilen der Welt abspielt und in dem uns Sünde oftmals so kalt lässt? Und kann es nicht dann auch passieren, dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns schon helfen wird, wenn es mal hart auf hart kommt, weil wir ja sonntags regelmäßig in die Kirche gehen und irgendwann gab es ja auch mal die Bekehrung? Und auch wir neigen dazu, dass wir Gottes Gaben als magische Zeichen missbrauchen und denken, ja, es reicht schon aus, wenn wir die richtigen Dinge tun, wenn wir uns anständig benehmen, anständig verhalten, dann muss uns Gott doch schon segnen. Doch wir sehen, dass Gott einem Volk, das ungehorsam ist, keine Sicherheit garantiert. Ja, auf wen setzen wir unser Vertrauen in guten wie schlechten Zeiten? Die Frage ist, denken wir, kommen wir ganz gut ohne Gott klar und rufen ihn nur dann an, wenn wir ihn mal brauchen? Ich habe dazu so ein gutes Beispiel gehört, wie so ein Kellner, der eben nicht Anteil an dem Abend hat, dessen Paar in dem Restaurant verbringt, sondern nur dann kommt, wenn irgendwas fehlt oder wenn man irgendeinen Wunsch hat. Und das war eben so, hat Israel Gott behandelt. Und ich denke, auch wir können in der Gefahr stehen, dass wir Gott so behandeln, dass er im Abseits steht und wenn wir ihn mal brauchen, dann holen wir ihn vor und ansonsten hat er eben einen untergeordneten Platz in unserem Leben. Deswegen ist die Frage, ja, was ist denn unser Schatz? Was ist das, was in unserem Leben wichtig ist und worin sehen wir unsere Sicherheit? Mit was verbringen wir viel Zeit? Denn es heißt in Matthäus, dort, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Deswegen ist ja auch für uns die Frage berechtigt, die wir uns stellen können, ja, ist Gott wirklich unser Schatz? Und die Tragik in der Geschichte entfaltet sich dann vor allem, als der Bote Eli erreicht und er hört, dass seine Söhne tot sind und die Bundeslade weggenommen worden ist. Also er hört, dass seine Söhne tot sind. Ich denke, das hätte er noch irgendwie verkraftet. Doch als er dann gehört hat, dass auch die Bundeslade weggenommen wurde, ist er rücklings hingefallen und verstorben. Und dann war ja dann noch die dramatische Geburt seiner Schwiegertochter, in welcher auch sie starb und in der Folge dessen. Und kurz nachdem sie den Jungen zur Welt gebracht hat, hat sie ihm dann noch den Namen Ichabod gegeben. Keine Herrlichkeit, heißt es übersetzt. Und sie sprach dann auch, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Und damit hat Gott ihn nochmal ganz deutlich sichtbar gemacht, er hat ihnen im Kampf nicht helfen können, weil er gar nicht mehr in ihrer Mitte wohnte. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass Gott Israel grundsätzlich oder den Ort grundsätzlich verlassen hat. Gott ist nach wie vor überall vorhanden und er hat auch souverän seine Hände über Israel gehalten und sie geführt, wie wir es auch später noch sehen. Und er hat auch nach wie vor einen Überrest in Israel gehalten. Doch wir wechseln jetzt in unserem Text auf die andere Seite und zwar schauen wir jetzt auf die Philister und kommen damit auch zum zweiten Punkt, ein Leben ohne Gott. Es war so in der damaligen Zeit, dass die meisten Völker glaubten, wie eben auch die Philister, eben nicht nur an einen Gott, sondern viele Götter glaubten und auch daran, dass diese Götter über verschiedene Gebiete herrschen würden. Und sie dachten, wenn jetzt zwei Nationen gegeneinander Krieg führen würden, dann führen da jetzt nicht nur Männer gegeneinander Krieg, sondern im Hintergrund kämpfen auch die Götter miteinander. Und letzten Endes würden die Götter bestimmen, wer siegt und wer verliert. Das heißt dann, wenn ein Volk das andere besiegt, heißt es immer auch, dass deren Gott stärker war, als der Gott von dem Volk, das sie besiegt haben. Und meist wurde der Sieg eben auch dadurch gezeigt, dass sie dann eben das Götzenbild von den anderen Göttern mitgenommen haben und die dann in den Tempel ihres eigenen Gottes, des siegenden Gottes mitgenommen und dort aufgestellt haben. Das war so, wenn auch der besiegte Gott schwächer war, war es dennoch eine Gottheit und es war daher ja nicht verkehrt, diese Gottheit auch mit zu den Göttern des eigenen Volkes mit aufzunehmen, um eben noch mehr Götter und noch mehr Macht zu haben. Und so haben die Philister dann eben die Bundeslade mitgenommen, weil sie haben die Bundeslade berechtigterweise in Verbindung mit dem Gott Israels gebracht und sie haben sie dann in den Tempel ihres Hauptgottes Dagons gestellt. Sie dachten natürlich, Dagon hat den Gott Israels, Jahwe, besiegt und herrscht nun auch über den Gott Israels. Doch Jahwe zeigt ihnen, dass dies ganz und gar nicht zutreffend ist. Zuerst fällt Dagon, wie wir gelesen haben, nur um und sie dachten, okay, weil es irgendwie ein blöder Zufall, dass er gerade in dieser Nacht umgefallen ist. Sie haben ihn wieder aufgestellt, doch bald nach der zweiten Nacht lag er wieder da und diesmal sind sogar Hände und Köpfe weggebrochen. Und dazu muss man wissen, früher war das so, dass ein Volk, das besiegt worden ist, dass man dann einigen Männern dann so ein Ensemble statuiert hat, indem man den Kopf und Arme abgehauen hat, um nochmal zu zeigen, wie vernichtend und verheerend man dieses Volk geschlagen hat. Und so war das eigentlich für sie ein unübersehbares Zeichen, dass der Gott Israels, dass er Dagon besiegt hat. Und es musste für sie umso erstaunlicher sein, weil das ist nicht irgendwo passiert, sondern das ist in dem Territorium des Tempels Dagons passiert, als an dem Gebiet, wo eigentlich der Dagon die volle Herrschaft haben sollte. Aber so hat Gott ihm ganz deutlich gezeigt, dass er nicht nur eine territoriale Gottheit ist, sondern dass er der allmächtige Gott und auch der Schöpfer der ganzen Welt ist. Doch die Philister haben sich jetzt nicht gesagt, oh Mann, wir haben immer den falschen Gott angebetet, lasst uns umkehren zu dem richtigen Gott, sondern sie halten an ihren Göttern fest und versuchen, den Gott Israels irgendwie dann doch noch neben ihren Göttern existieren zu lassen, wie sie es dann eben nicht mehr ausgehalten haben. Sie haben ihnen dann immer die Lade von Ort zu Ort weitergeschickt, aber es hat eben nicht funktioniert. Sie wollten eben ein Leben ohne Gott oder maximal mit Gott unter vielen anderen Göttern führen, indem sie aber selbst Herr bleiben könnten. Und ich denke, dass es heute auch noch sehr ähnlich aussieht. Ich kenne viele Menschen, Arbeitskollegen, die sagen, ey, ich glaube gar nicht an einen Gott, aber Jesus, den finde ich toll, das ist ein super Vorbild. Oder es gibt andere, die sagen, ja, ich glaube schon an irgendeine übernatürliche Macht, die unser Leben beeinflusst, aber trotzdem, hey, mein Leben, das lasse ich mir von niemand nehmen und dann kann mir auch niemand reinreden, was ich zu tun und zu machen habe. Aber genau so eine Einstellung ist eben nicht kompatibel mit dem Anspruch Gottes oder Christi, dass Gott König sein will, dass er im Zentrum sein will und dass er geehrt werden will. Es heißt, es gibt da nur ein Ganz oder ein Gar nicht. Und genau das macht er eben den Philistern und ihm damit auch Israel klar. Uns kommt die Vielgötterei und vielleicht auch der Götzendienst heute so abwegig vor. Doch damals war das eben der gängige Lebensstil und das hat ja eben auch viele Vorteile so für sie gehabt. Die Gottheiten, die waren in ihren Tempeln immer zugänglich. Egal zu welcher Zeit, man konnte reingehen und es war den Göttern auch egal, mit welcher Einstellung man kam. Aber man hat immer einen Zugang zu ihnen gehabt, egal wie man ist dann hingekommen. Und man konnte ihnen etwas geben und wenn man etwas ihnen gab, dann konnte man auch erwarten, dass man etwas dafür zurückbekommt. Gehorsam hat dabei nur eine weniger wichtige Rolle gespielt. Und außerdem in den Tempel gab es eben tolle Dinge zu sehen, Kunstwerke, wo man richtig drüber staunen konnte. Wow, das ist doch toll. Und so war dieser Trend eben dann auch für die Israeliten attraktiv. Und sie dachten, ach, das ist doch einfacher, so wie die Völker um uns herum, die Götter zu haben, in den Tempel zu gehen. Die haben wenig Ansprüche. Und für uns, wir müssen dann einen unsichtbaren Gott glauben, den nachfolgen. Und der hat dann noch solche große Ansprüche an uns, denen wir vielleicht gar nicht gerecht werden können. Und ich denke, heute ist es bei vielen, insbesondere Namenschristen, ganz ähnlich. Sonntags gilt noch, ja, Gott allein. Doch unter der Woche hat man dann seine Heilige oder eben auch Dinge wie Geld, gute Noten, Freundschaften, Erfolg, Anerkennung. Das sind die Dinge, die einen doch weiterbringen, die einem Sicherheit bieten. Es ist so in gewisser Weise ein Versuch, das Beste aus beiden Welten zu bekommen. So wie die Philister versuchten, Gott in die Reihe ihrer Götter mit einzubinden, zu integrieren, anstelle sich eben dem einen wahren Gott hinzuwenden und zu ihm umzukehren und das ganze Leben auf ihn auszurichten. Doch wir sehen anhand der Geschichte, dass sich Gott eben nicht in unser Leben pressen lässt. Und so lastete die Hand Gottes immer schwerer auf den Einwohnern. Und irgendwann haben sie sich dazu entschlossen, die Bundeslade zurückzuschicken mit ihr all die Ratten und Krankheiten, Beulen, indem sie eben eine Nachbildung davon machen und die mit der Bundeslade mit zurück nach Israel schickten. Sie wollten eben kein Leben unter Gott und seinen Ansprüchen leben, sondern dann lieber ein Leben ohne Gott. Wohl wissend, dass sie den allmächtigen Gott und Schöpfer damit von sich wiesen. Und auch hierin lässt sich eine gewisse und auch für uns wohlbekannte Dramatik erkennen. Und wie gut ist es da für uns zu wissen, dass eben Gott souverän ist und dass er Menschenherzen wirklich verändern muss, sodass sie ihn wirklich erkennen und annehmen können. Nur Gott kann das machen, dass Mensch ihn so wirklich erkennt und sich ihm unterordnet. Lasst uns nun den zweiten Predigtabschnitt lesen. Ich lese im 6. Kapitel ab Vers 19 und dann im 7. Kapitel bis Vers 13. Also das war gerade die Bundeslade wurde von den Philistern zurückgeschickt und die kam dann jetzt wieder in Israel an, bei Bet-Schemisch. Und da geht es jetzt in Vers 19 weiter. Und er schlug einige der Bet-Schemiter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und er schlug von dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Da trug das Volk Leid, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Und die Leute von Bet-Schemisch sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kiriat Jearim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht, kommt herab und führt sie zu euch hinauf. So kamen die Leute von Kiriat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf den Hügel und sie heiligten seinem Sohn Eleasa, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kiriat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren, und das ganze Haus rief wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israels und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und sie fasteten an jedem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mizpah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jedem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpah aus und jagten den Philistern und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf und gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Als die Bundeslade in Israel ankam, da sehen wir, dass die Herzen der Israeliter sich nicht wirklich verändert hatten. Sie waren sich nach wie vor nicht der Heiligkeit Gottes bewusst und haben auch nicht mehr sein Wort vor Augen gehabt und ihm gehorcht und haben die Bundeslade immer noch als Art Attraktion und Reliquie angesehen und wollten jetzt eben die Chance nutzen, endlich mal in das Innere schauen zu können, was eben Gott damals ausdrücklich verboten hat. Und wir lesen davon, dass da noch weitere 50.000 Mann aus dem Volk starben. Das war noch viel mehr als in den ersten Schlachten zusammengerechnet. Und das Kapitel 6 endet praktisch mit der Aussage in Vers 20, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und damit kommen wir dann zum dritten Punkt, zu dem Punkt, dein Leben mit Gott im Zentrum. Dominik, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das sagen darf. Jedenfalls rief Dominik mich gestern Abend an und wollte sicher gehen, klar, dass ich jetzt auch wirklich alle Punkte richtig habe, dass er das drucken kann und der Lesungstext sich nicht mehr ändert. Und der gab mir freundlicherweise noch den Hinweis, dass er der Lesungstext schon ganz schön, dass er das in sich hat und ob der jetzt auch wirklich auch mit allen Punkten so übereinpassen würde. Und ich habe mir das auch dankbar angenommen und gesagt, ja, das, der Lesungstext passt alles. Und er ist auch tatsächlich wirklich eine deutliche Warnung an sein Volk. Und auch unser bisheriger Predigttext ist wirklich eine große Warnung an sein Volk. Und deswegen können wir so dankbar sein, dass der Text eben nicht hier endet, mit Gottes Gericht und mit dem Untergang seines Volkes, in dem sich Gott von seinem Volk abgewendet hat. Denn Gott zeigt sich als barmherziger Gott, der treu ist und nicht zulassen wird, dass sein Volk über sein Vermögen versucht wird, sondern der zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schafft, sodass wir sie ertragen können, so wie es dann in 1. Korinther 10 heißt. Und so sehen wir im 7. Kapitel, dass Gott eben gnädig ist und dass er sein Volk nicht ins Verderben laufen ließ. Wir haben in den Kapiteln 4 bis 6 nicht ein einziges Mal davon gelesen, dass Gott zu seinem Volk gesprochen hat. Und es war ein Zeitraum von 20 Jahren. Erst im 7. Kapitel beginnt sich Gott wieder durch Samuel dem Volk zu offenbaren, was dann eben wiederum zu dieser Buße und zur Umkehr des Volkes führte. Das Volk wehklagte über den Schnitt, den Gott gemacht hat, und sie waren eben voll von Traurigkeit über die Sünde. Und Samuel sagte ihnen dann, dass sie eben die Götter auf die Seite schaffen sollen und dass sie allein auf Gott sich ausrichten und ihm dienen mussten. Sie mussten eben Buße tun und Gott wieder an die erste Stelle stellen, weil Gott ist es, der geehrt werden will, und er ist es eben auch, der alle Ehre und allen Ruhm ja verdient. Wir lesen dann davon in Vers 6, dass Samuel Wasser ausgegossen hat vor dem Herrn, und Wasser war eben ein Zeichen der Reinigung. Es musste eine Reinigung erfolgen. Und wir lesen in Vers 8 davon, dass es auch ein Opfer bedurfte. Es musste ein Opfer geschlachtet werden vor dem Herrn, eben für ihre Schuld. Wenn wir da dann jetzt in das Neue Testament blicken und auf das Evangelium, dann wissen wir, dass diese Reinigung nur durch Christi Blut erfolgt ist und dass er auch das Opferlamm ist, das am Kreuz für die Schuld seines Volkes geopfert worden ist. Und nur dadurch konnte Gott wieder in ihrer Mitte wohnen und auch seinem Volk Sieg schenken. Es bedarf nur einer Sünde damals im Paradies, dass Gott aus der Mitte des Volkes ausziehen musste. Und so bedurfte es eben einen, Christus, damit die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen kommen konnte, wie es eben in Römer 5, Vers 15 heißt. Und so wie damals Mose für das Volk als Mittler sich einsetzen musste, dass Gott mit seiner Herrlichkeit wieder unter seinem Volk wohnen konnte, so bedurfte es letzten Endes dem einzig wahren Mittler, der durch sein Opfer die Versöhnung vollbrachte, um dafür zu sorgen, dass Gott unser Gott ist und dass wir sein Volk sein dürfen und er in unserer Mitte wohnt. Gott will eben den zentralen Platz in unserem Leben einnehmen, und er will auch, dass wir uns als sein Volk an ihn hängen. Und wir dürfen sehen, wie er in seiner Gnade sich diesen Herrschaftsplatz in dem Leben der Israeliten zurückgeholt hat und wie er den in unserem Leben auch immer wieder zurückholt, weil er eben barmherzig ist und weil er uns auch nicht laufen lässt. Und wir sehen aber auch in der Buße und der Umkehr des Volkes ein Vorbild auch für uns, dass wir eben immer wieder auch darüber trauern, über unsere Sünde und darüber, dass uns andere Dinge im Leben immer wieder so wichtig werden und wir unsere Sicherheiten immer wieder woanders sehen als bei Gott, auch wenn es häufig ganz unbewusst ist. Und dass es uns eben ein Vorbild ist, uns dann auch wieder hinzuwenden an Gott, weil er tatsächlich der Schatz in unserem Leben sein soll. Und ja, es muss uns bewusst sein, dass wir in allen Dingen tatsächlich von ihm abhängig sind und er allein unsere Sicherheit sein kann. Weil letzten Endes können all die Götter, auch die modernen Götter, keinen Halt im Leben geben. Wir sind einen Moment noch froh über Ehre, über gute Noten, über Anerkennung, und einen Moment später ist schon wieder alles weg und wir könnten ins Haltlose fallen ohne Gott. Und so ist es nur Gott, der wirklich Halt im Leben bieten kann. Und so sehen wir, dass eben die Israeliten zu Gott umkehrten und ihm flehten, dass er sich über sie erbarmte und dann eben auch Sieg über die Philister schenkte. Wer dieser von Gott widerstrebt, den Widerspenstigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und ja, auch wenn wir die Frage uns stellen könnten, wie es eben am Ende von Kapitel 6 heißt, ja, wer kann denn vor Gott bestehen? Und so müssen auch wir antworten, ja, keiner, es sei denn, dass unsere Schuld eben getilgt wurde durch das Opfer Christi. Und so können wir so dankbar sein, wenn wir auf Christi Tod und auch auf das Kreuz schauen, weil es eben für uns sicherstellt, dass Gott in unserer Mitte wohnt und dass er uns nicht verlassen wird. Und wenn man sich anschaut, als die Bundeslade damals, der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, weggenommen worden ist, so sah es so aus, als ob auch Gott verloren hätte. Doch am nächsten Morgen sah es wieder ganz anders aus, weil Gottes Sieg wird sichtbar und Dagon lag zerstört am Boden. Und so war es auch bei Jesus. Als der verherrlichte Sohn am Kreuz hing, sah es für einen Moment so aus, als wäre Gott jetzt besiegt. Doch am Morgen der Auferstehung war eben klar, dass es Satans Macht war, die zerbrochen ist. Und wenn wir auf unseren heutigen Text schauen, dann fällt auf, dass er an dem Ort eben Ese mit einer Niederlage begonnen hat und an demselben Ort auch wieder mit einem Sieg endete. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Gott wurde für sein Volk, sozusagen vom Kölner, ist er zum König geworden und hat sie durch die Niederlage, ja, über, dadurch, dass er sich ihnen wieder auch geoffenbart hat und sie zur Umkehr geführt hat, dann auch zum Sieg geführt. Und deswegen nahm Samuel auch diesen einen Stein, stellte ihn dort auf und gab ihm den Namen eben Eser, was heißt Stein der Hilfe, und sprach: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Ja, und so wünsche ich auch uns, dass wir viele solche Erinnerungssteine aus Gottes Gnaden aufrichten dürfen, in denen sich Gott gerade dann zeigt, in Rückschlägen, aber auch in selbstverschuldeten Abwendungen und Niederlagen, dass er sich dann trotzdem groß für uns erweist, weil wir immer wieder erkennen dürfen, dass er uns nicht gehen lässt, sondern dass er uns immer wieder zur Umkehr führt und dafür sorgt, dass er den Mittelpunkt in unserem Leben einnimmt und dass er uns hilft, so zu wandeln, dass wir eben ganz auf ihn vertrauen und ihn allein zu unserem Schatz und zu unserer Sicherheit machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.